Order, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
Hallo Philip.
Moin moin Joshua und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ein sehr besonders herzliches Willkommen Thea Löwe, das erste Mal bei uns im Podcast. Herzlich willkommen Thea.
Ja, hi. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, den Plan hierfür gibt's schon lange in doppelter Hinsicht. Zwischen uns gemeinsam schon lange, weil wir haben uns auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt und die ist ja nun schon eine Weile her. Und thematisch gibt es den aber auch schon lange, weil heute soll es ums Thema Stargate gehen und Joshua eben schon im Vorgespräch anteaserte, das ist wahrscheinlich nach Shadowrun das zweithäufig genannteste irgendwie Science-Fiction-Universum, über das wir immer mal reden wollten und nicht so gekommen sind. Ja, und wie der Zufall so will, trafen wir uns dann an der Messe, genauer genommen, stand irgendwann bei uns Science-Fiction-Autoren Thea vor mir und begrüßte mich freudestrahlend und meinte, hi, ich bin Thea und ich schreibe auch Science-Fiction. Und ich dachte so, cool. Und dann sind wir ins Quatschen gekommen. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, Thea, magst du mal erzählen so ein bisschen was über dich, deinen Hintergrund, als Autorin und wir haben ja noch was anderes gemeinsam, uns beide verbindet ein bisschen die Arbeit, was das Psychologische und Psychotherapeutische angeht, aber ja, vielleicht magst du ein bisschen was von dir erzählen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, gern. Also ich bin die Thea, wobei das mein Pseudonym ist. Genau, wenn man jetzt danach sucht, findet man ganz so viel Privates online wahrscheinlich nicht zu mir, außer man recherchiert etwas tiefgreifender. Genau, ich komme aus Leipzig, bin auch gebürtig hier aus Sachsen. Vielleicht hört man es an der einen oder anderen Stelle auch an der Aussprache. Da kann ich mir ganz viel Mühe geben, ganz weg kriege ich es nie. Genau, ich schreibe Bücher vorrangig im Bereich Fantastik, würde ich es jetzt mal so zusammenfassen. Das heißt, ich habe einen großen Hang zu Fantasy-Welten, das schließt aber nicht nur so mittelalterliche Settings ein, sondern eben auch Science-Fiction-Welten, fremde Welten, Weltall, das finde ich total großartig. Genau, und ja, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt zwei Bücher veröffentlicht in dem Bereich, also ein Fantasy-Roman, der ist 2019 erschienen und dann ein Science-Fiction-Roman, der ist im Dezember 2022 erschienen, ist also auch noch gar nicht so alt. Genau, und dann war ich auf der Messe so auf der Suche nach Science-Fiction-Autoren, vielleicht kann ich das kurz erzählen, und bin da so durch die Halle geeiert, die ja riesig war und es gab einfach nirgendwo Science-Fiction, nicht so richtig, bis ich bei euch am Stand vorbeigestolpert bin und dachte, yeah, es gibt doch noch Science-Fiction-Autoren in dieser Welt, weil ich so den Eindruck habe, das ist so unglaublich wenig momentan. Da habe ich mich total gefreut. Und dann bin ich am zweiten Tag dort wieder vorbeigeeiert, wobei es da schon schwieriger war, irgendwo anzukommen. Und dann habe ich mir, ich glaube, am dritten Tag erst den Ruck gegeben, dachte jetzt, oder am letzten sogar erst, jetzt musst du doch mal Hallo sagen gehen. Ja, genau. Das war so das, wie ich zu euch an den Stand gekommen bin. Und dann, genau, Philipp, haben wir uns, glaube ich, als erstes so die Hand gereicht und haben festgestellt, wir arbeiten beide im psychologischen Bereich. Das ist das, was ich im Hauptberuf mache, was mir quasi den Lebensunterhalt sichert, was ich aber auch wirklich gern mache und was mich auch mit so vielen Themen anreichert, dass es dann auch relativ einfach ist, jede Menge Kurzgeschichten, aber auch Romane sind ja auch neue am Entstehen, irgendwie zu schreiben und die so anzufüllen mit Geschichten. Genau, und das heißt, ich bin im Hauptberuf Psychologin, arbeite in einer Kinder- und Jugendwohngruppe mit schwer traumatisierten Kindern zum Teil auch. Genau, und in meiner Freizeit schreibe ich eben Bücher und betreue meine Kinder und habe noch andere Hobbys. Aber Schreiben hat sich in den letzten Jahren so zum Haupthobby entwickelt tatsächlich. Genau.
Ja, cool.
So als kleinen Einstieg. Stellt Fragen. Ich bin immer ganz schlecht darin, mich selbst vorzustellen, weil ich immer nicht so weiß, was die Leute wissen wollen. Und dann rede ich vom Hundertsten ins Tausendste. Frag gern noch.
Nee, wunderbar. Das ist ja, glaube ich, schon mal ein guter erster Einblick. Und vieles Weitere wird sich ja im Laufe unseres Gesprächs hier sicherlich auch nochmal füllen. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade ja nicht sehen können, was wir sehen, solange wir nicht dazu übergehen, irgendwann mal unseren Podcast auch als YouTube-Video zu veröffentlichen. Kurze Anmerkung, wer das interessant fände, schreibt uns mal im Discord, dass wir mal wissen, ob wir da Zeit rein investieren sollten. Klammer zu, wir nickten hier gerade alle, als es darum ging, auf der Messe war Science Fiction ganz schön unterrepräsentiert. Das ist eine echte Baustelle, aber wir arbeiten ja alle gemeinsam an einer starken deutschen Science-Fiction-Community und ich bin mir sicher, wir werden Stück für Stück in dem Bereich auch wachsen. Wie sind wir dann eigentlich auf der Messe da auf das Thema Stargate gekommen? Ich weiß es nicht mehr so genau. Kannst du dich noch erinnern?
Naja, ich vermute, weil mein Science-Fiction-Roman, ich nenne das mal so freundlich, die ein oder andere Anleihe aus der Serie gemobst hat. Genau. Also zum Beispiel Wurmlochreisen. Ich bin ja ein totaler Fan von Wurmlochreisen. Ich finde das ein großartiges Konzept, auch wenn das, ich weiß nicht, ich höre schon so Ralf im Hintergrund, der dann schon, das geht alles gar nicht. das ist mir aber wurscht. Ich fand das großartig und ich habe die Serie geliebt. Deswegen musste es in meinem Science-Fiction-Debüt also auf jeden Fall Wurmlöcher geben. Und ich glaube, deswegen sind wir auf Stargate gekommen, tatsächlich.
Ja, stimmt.
Ich fürchte, ich habe die Seuche eingeschleppt.
Ja, genau. Genau. Aber wahrscheinlich gut, dass Ralf in dem Moment am Stand was anderes zu tun hatte. Sonst hätte er uns bestimmt über die unglaublichen Energiehunger eines Wurmlochs berichtet. Ne? Ja, cool. Wenn wir vielleicht gleich mal einsteigen, du meinst schon Wurmlöcher, das ist so das, was du richtig cool findest und das muss in deinem Buch vorkommen und findet man in deinem Buch. Link dazu übrigens dann in den Shownotes, auch zur Autorinnenseite. Was war deine erste Begegnung überhaupt mit dem Thema Stargate? Wie hat es bei dir angefangen? Was hat dich gekriegt, um da an dem Ball zu bleiben oder da einzutauchen in die Welt?
Oh Gott. Die Frage überfordert mich ja schon total. Das weiß ich gar nicht mehr, weil das ist gefühlt ewig her. Wann war das? Wann lief das im Fernsehen?
Die erste Staffel lief 97.
Also die, genau, da war ich, reden wir nicht drüber, aber so alt war ich da jetzt auch noch nicht, ne? ich weiß gar nicht, ich bin, glaube ich, so 2000 rum oder so eingestiegen, aber da war ich 15. Ich weiß nicht, ob ich da so die klassische Zielgruppe für die Serie damals überhaupt gewesen bin. In meiner Welt schon. Andere haben mir mal gesagt, was, das gucken nur meine Großeltern und meine Eltern. Genau, ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, ich mochte von Anfang an die Kombination aus Science Fiction und Humor, die so durchtragen, ohne gleichzeitig die Tiefe völlig zu verlieren.
Ja.
Also ich fand, das war eine gut gestaltete, spannende Serie, die aber an Humor nicht hat fehlen lassen und es war Science Fiction. Ich habe bei meiner Mutter das Bücherregal damals leer gegrast nach jedem Science-Fiction-Buch, was da drin stand. Das waren so ganz alte DDR-Schinken, von denen ich nicht einen Titel mehr zusammenbekomme. Genau, aber das, ich weiß gar nicht, ob das... Das war so eine Science-Fiction-Serie, die mich auch tatsächlich gecatcht hat, weil die nicht in Raumschiffen im Weltall gespielt hat. Ich glaube, das war das, was mich auch tatsächlich
zwei spannende Punkte, ne?
So Science-Fiction hat.
Ohne Raumschiffe zumindest zu Beginn, ohne zu weit zu spoilern.
Genau.
Und dass du das genannt hast mit der Verbindung zwischen Science-Fiction und Humor, ohne die Tiefe zu verlieren, das finde ich einen ziemlich klasse Punkt. Da würde ich nämlich nachher auch noch zu kommen. Aber Joshua, kannst du dich noch erinnern, was war dein Einstieg ins Stargate-Universum?
Also ich weiß nur, dass ich die erste Staffel damals, ich glaube, auf ProSieben gesehen habe. Also ich bin nicht sicher, ob es ProSieben war oder Kabel 1, aber noch im Free-TV damals. Und fand das irgendwie cool. Also es war auch so um 2000 rum, also war ich auch so 14, 15. Und war total fasziniert davon. Das war damals ja ein richtig cooler Effekt mit dem Wurmloch im Stargate. Also ich weiß, dass alle darüber gesprochen haben, wie cool das aussieht und wie echt und abgefahren. Und ja, auch so ein bisschen trashig, dass das dann aussieht wie so eine Wasseroberfläche. Und ich habe dann halt mich super schnell in diesen Trash verliebt von Stargate, der ja von Anfang an zelebriert wurde. Also die wussten am Anfang schon, okay, wir sind eine Low-Budget-Variante des Kinofilms, aber steigen trotzdem in diese Mythologie tiefer ein und bauen halt eine Menge Humor ein, die der Originalfilm in der Form ja gar nicht hatte. Und dadurch hat das so einen ganz speziellen Charme entwickelt, finde ich, den ich bei wenigen Serien gesehen habe. Und dann, heute darf man das ja, glaube ich, sagen, weil es Common Knowledge ist, wurden ja immer die gebrannten CDs gehandelt auf dem Schulhof. Und da war halt auch Stargate dabei. Und am Anfang ja noch auf CDs, wo dann immer so 4 Folgen auf einer CD waren, in irgendwie super schlechter Qualität. In 4:3 natürlich. Wenn ich heute nochmal reinschaue in alte Folgen, dann bin ich immer erstaunt, dass es ja alles 4:3 war und das sieht dann so fremdartig aus, obwohl das ja vollkommen normal war. Und das hat auch so ein bisschen die Evolution der Serie dann gezeigt. Also ich habe dann ja jedes Jahr die neuen Staffeln geguckt und ich bin dann irgendwie mit den Staffeln älter geworden. Und dann haben sich, weil das ja so eine langlaufende Serie war mit Stargate SG-1, war das ja, dass man den technologischen Fortschritt auch sehen konnte. In den ersten Staffeln hatten sie diese Röhrenmonitore, diese großen, unten in dem Kontrollraum. Und dann auf einmal wurden das irgendwann diese 4:3 Flachbildschirme und alles wurde irgendwie ein bisschen moderner. Und dann ab Staffel 3 oder 4 war es dann 16:9 und es wurde irgendwie immer moderner, das Ganze. Und dementsprechend, weil das ja auch beliebter wurde, sind ja die Budgets auch gestiegen. Und Stargate wurde irgendwie immer größer und das Fandom wurde immer größer. Und ja, so hat mich das 16 Jahre begleitet tatsächlich, wo ich jedes Jahr Stargate geguckt habe und noch happy war, dass es zu einer Zeit gekommen ist, wo es 24 Folgen pro Staffel gab und das noch ganz normal war. Und auch diese, was mir auch immer im Kopf bleibt bei Stargate, sind diese Monster of the Week Folgen, wo sie nicht dem großen Story-Arc folgen, sondern, keine Ahnung, sie gehen auf einen Planeten und da ist dann ein blauer Kristall, da wusstest du gleich, okay, das Budget ist alle für genau. Die Staffel. Jetzt haben sie einen Kristall, der irgendwie von einem von den Besitz ergreift und dann müssen sie die Persönlichkeit da rauskriegen oder so. Also irgendwas, was halt nichts kostet und in den kanadischen Wäldern gedreht werden kann. Das fand ich auch irgendwie immer total lustig. Und das war halt, also Selbstironie pur. Also ich habe die Serie geliebt.
Okay, an euren beiden Hinweisen, wie ihr eingestiegen seid, merkt man dann jetzt gleich, dass ich hier der Älteste in der Runde bin. Mein Einstieg war nämlich tatsächlich Stargate der Film, also der Kinofilm, denn der war FSK 12 und ich war nun gerade 12 geworden in dem Jahr und unser beider Mutter war da sehr streng, man durfte nur schauen, was auch freigegeben war und endlich durfte ich einen Film, der mich interessierte, dann auch gleich gucken im Kino. Genau, und der Stargate-Film, der hat mich tatsächlich gekriegt und deswegen war ich schon von Anfang an begeistert, als es die Serie gab. Aber
das war natürlich also spannend. Nur das war auch mein erster, ne? Also ich kenne die Serie auch nur durch den Film. Aber die Macher des Films haben sich ja immer wieder hingestellt und gesagt, die Serie hat nichts mit uns zu tun, das ist nicht Kanon. Und irgendwann hat die Serie ja den Film total überholt. Deswegen kommt mir der Film auch gar nicht mehr so richtig in den Kopf, aber du hast natürlich recht, der war ja mit James Spader und Kurt Russell sogar, ne? Ich mich recht erinnere. Roland Emmerich.
Den Film habe ich tatsächlich erst gesehen, weit nachdem ich die Serie angefangen hatte.
Ach cool.
Weiß nicht, der ist im Kino völlig an mir vorbeigegangen.
Wie war das denn?
Weiß nicht wieso.
Na, weil du auch noch nicht alt genug
warst, als
der im Kino kam.
Wahrscheinlich. Mir ist aber noch eingefallen, warum mich die Serie von Anfang an auch gecatcht hat. Ich war nämlich ein großer MacGyver-Fan.
Oh ja.
Das habe ich mit meiner Mutter zusammen ganz viel geschaut und ich mochte diesen MacGyver-Schauspieler, der ja quasi der Colonel O'Neill bei Stargate auch ist. Und ich glaube, ich habe tatsächlich auch angefangen, die Serie weiterzugucken, weil der dort mitspielt. Und der hat so eine ein bisschen trocken humoristische Art, wenn der das so schauspielert und das mochte ich immer sehr. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich überhaupt zu der Serie gekommen bin, tatsächlich.
Richard Dean Anderson
quasi von MacGyver.
War ja im Prinzip MacGyver als Colonel
gewechselt.
Also im Prinzip war er ja derselbe.
Genau, der hat im Prinzip das Gleiche weitergemacht, nur in Militäruniform und mit durch Wurmlöcher hüpfen und deswegen fand ich das, glaube ich, von Anfang an ganz toll.
Mit einem wichtigen Unterschied, MacGyver hat ja nie irgendwas mit Waffen gemacht.
Der hat immer nur aus dem Kaugummi und einer Büroklammer eine Bombe gebastelt.
Kein Problem mit Waffen.
Genau.
Ja, was stimmt, witziger Punkt, aber um nochmal darauf zurückzukommen, wenn du sagst, du hast den Film erst später gesehen, wie war es, den Film zu sehen, nachdem man die Serie schon kannte? Das habe ich mich nämlich immer gefragt, weil als ich angefangen habe, die Serie zu gucken, dachte ich, irgendwie knüpft das nicht so nahtlos an den Film an. Wie Joshua eben schon gesagt hat, das war auch durchaus so gewollt. Aber wie war es, erst die Serie zu kennen und dann den Film?
Ich glaube genau andersrum. Ich dachte, wo knüpft denn der Film an? Der steht so ein bisschen weit weg von der Serie. Mich hat schon genervt, dass Colonel O'Neill nicht Colonel O'Neill ist. Das fand ich irgendwie ganz schwierig. Da bin ich so gar nicht reingekommen, weil ich den natürlich von Anfang an als Richard Dean Anderson gesehen habe.
Ja.
Und ich weiß gar nicht. Also ich fand die Serie besser und war dann froh, dass ich die Serie schon kannte tatsächlich. Aber es war auch okay, den Film zu sehen und überhaupt nochmal so die Grundlagen, also man versteht ja auch die Grundlage für die Serie nochmal ein bisschen anders, wenn man den Film dann schon auch gesehen hat. Mhm. Also wie die überhaupt dazu kommen, diese Sternentorreisen zu machen und wo die Sternkarten herhaben und so. Da passiert ja auch ein bisschen was.
Stimmt, da fällt mir gerade ein, die erste Episode Stargate SG-1 war doch, also die fängt doch schon an im Kontrollraum, wenn ich mich nicht irre, wo man dieses Stargate sieht mit dieser weißen Husse da drüber. Und das ist ja direkt in Medias Res quasi. Ja. Krass.
Genau, und dann kommen die und entführen dort, glaube ich, Leute.
Mhm.
Oder? Ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann sind die nämlich auch noch mal kurz auf dem Planeten, wo der Film spielt.
Ja, genau, genau. Das war, glaube ich, eine
und
Doppelfolge.
Und dann muss Colonel O'Neill zurückkommen und
die werden dann gefangen genommen.
Und alles in Ordnung
und
bringen.
Und Teal'c befreit die nämlich. Und dadurch wird dann Teal'c Teil des Teams.
Genau.
Ja. Oh Gott, ist das lange her.
Mit Hürden, episch. Aber so in etwa ging das los, ja.
Angenommen, uns würden jetzt noch Menschen zuhören, die bisher mit dem Stargate-Universum noch gar keine Berührung hatten. Das fällt mir gerade so auf, ne? Wir starten jetzt schon, wir tauchen schon gleich richtig ein, aber angenommen, ich wäre eine Zuhörerin oder ein Zuhörer, der noch nie was damit zu tun hatte. Was ist denn so die Kurzfassung, was würdest du sagen, Thea, ist in Kurzform, was ist Stargate? Was muss man wissen? Fokussieren wir uns mal auf die Serie, weil ich glaube, die wird sicherlich den Schwerpunkt bilden heute, aber wenn ich so nichts davon weiß und jetzt wissen wir ja um Stargate, was ist denn das?
Also ich würde sagen, es ist eine Serie über Military Science Fiction, also es ist eine Militäreinrichtung, wo Leute arbeiten, die haben dieses Sternentor gefunden, was die in andere Galaxien führt und dann stellen die fest, dass da draußen Aliens rumlaufen, die ziemlich gefährlich sind und gegen die man sich gegebenenfalls auch rüsten und Verbündete suchen müssen und starten eben Erkundungstouren durch das Tor und erleben und entdecken dabei ziemlich viel. Klingt fast ein bisschen blöd, wenn ich das so erzähle, aber, aber irgendwie auch cool. Also es hat so ein bisschen auch was von Kulturen und Speziessuche im Weltall. Tatsächlich und von Alien-Begegnungen und jede Menge Action und jede Menge Dinge, die natürlich schieflaufen, wenn man auf Wesen und Dinge trifft, die man nicht versteht.
Ja. Würdest du was ergänzen wollen, Joshua?
Klingt irgendwie blöd, aber auch cool, fand ich eigentlich perfekt zusammengefasst, weil das war für mich immer der Charme der Serie, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, dieses trashig-selbstironische. Was sie, also die haben ja im Prinzip aus einer Not eine Tugend gemacht damals, dass sie dachten, okay, das ist eine coole Mythologie, die wir ausbauen wollen, aber wir haben nicht das große Budget, also machen wir da das Beste draus, was wir können, sehen unsere Stärken und unsere Schwächen und machen da was Neues draus. Und das ist ihnen, glaube ich, wirklich gut gelungen. Ich würde halt noch dazu sagen, es ist, dass ich glaube, das größte TV Sci-Fi-Franchise. Jetzt gibt es natürlich die Doctor Who-Fans, die immer sagen, oh, Doctor Who läuft viel länger, weil das ja mal vor Urzeiten mal abgedreht wurde und dann gab es noch eine neue Serie. Die haben dann ja auch, also es gab ja dann irgendwann den Streit, wer die längste Sci-Fi-Serie ist und da hatte Stargate den Zuspruch bekommen, weil es halt die längste durchlaufende Serie ist. Aber das ist ja auch so ein bisschen der das ist ja ein bisschen in die Popkultur eingegangen, sage ich mal. Das ist ja auch schön, diese Geschichte zu haben, die Doctor Who Stargate-Geschichte. Ist aber zu Recht, finde ich, so ein Riesen-Franchise geworden, weil es trotz dieser limitierten Möglichkeiten, die sie hatten, eine Riesenmythologie geworden ist, die dann ja zu 3 Serien geführt hat am Ende. Und ein Fandom geschaffen hat, das eine eigene Convention hatte. Und ich weiß nicht, ob es die sogar immer noch gibt, wo es tausende Teilnehmer gibt, die alle in SG-1-Uniformen kommen und so. Es ist ziemlich cool, da ist viel draus geworden. Es ist einfach extrem große, humoristische Military-Science-Fiction.
Und es ist sehr charaktergetragen. Also ich finde, das ist eine Serie, die sich extrem über die Charaktere trägt, die dieses Hauptteam sozusagen bilden. Da gab es dann in späteren Serien auch ein paar Wechsel, aber auch die haben sie ziemlich gut hinbekommen. Also ich finde, das ist was, was das extrem trägt und was ich auch an der Serie immer total toll fand. Ich bin ja so ein ganz großer Fan von, auch früher gewesen, von so Sachen wie so Relic Hunter, Schatzsuche, irgendwie so frühe Kulturen, das sowas gibt es Einschläge in meinem Science-Fiction-Roman dann tatsächlich auch. Da findet sich das auch so ein bisschen wieder, diese Liebe dazu. Und was ich bei Stargate immer mochte, und das habe ich tatsächlich in meinem Roman auch gemacht, ist so diese Verknüpfung von Aliens und Weltall und einer möglichen, sehr frühen Erdhistorie, die damit verbunden ist, ohne dass wir das eigentlich so genau wissen. Also da gibt es ja viele Bezugspunkte zu Erdgeschichte, zu früher Erdgeschichte sozusagen, die da aufgegriffen werden, zum einen mythologisch, aber zum anderen eben auch in der, zumindest in der Serie, realen Entwicklung, wo sozusagen die Aliens Einflüsse auf unsere frühe Menschheitsentwicklung hatten. Und sowas finde ich immer extrem spannende. Genau. Wie nennt man das? Ich bin ja auch mit
Präastronautik.
Ganz schlecht.
Also die Serie basiert im Prinzip auf den Ideen von Erich von Däniken, der in unserem Podcast auch schon häufiger erwähnt wurde.
Den müssen wir auch irgendwann mal einladen.
Ja. Also im Prinzip ist es die Idee, dass Aliens alten Hochkulturen geholfen haben, ihre Bauwerke zu errichten und sich als Götter quasi haben feiern lassen. Oder dass die Menschen damals sie als Götter verehrt haben, weil sie nicht das anders benennen konnten. Und da gab es ja immer diese Diskussion, ach, Pyramiden, die hätten die damals gar nicht bauen können, das haben bestimmt Aliens denen gezeigt und so. Und das war so ein bisschen die Präastronautik.
Und das zelebriert ja im Grunde genommen Stargate ganz schön gut, weil die ersten Aliens, auf die Menschen treffen, beziehungsweise die Bösewichte, die Alien-Bösewichte, auf die sie als erstes treffen, sind im Grunde genommen die ägyptischen Götter.
Ja, kann man die in Pyramiden durchs Weltall fliegen.
Die in Pyramiden durchs Weltall fliegen, genau.
In furchtbar trashig aussehenden Pyramiden mit Gold dran und so.
Ja, genau. Und die Pyramiden auf der... Ja. Genau. Und sich dort regenerieren. Und die Pyramiden auf der Erde als Landeplatz nutzen.
Genau. Weil das so effizient ist. Ach, großartig.
Ja. Gut, das wäre ja vielleicht auch eine SpaceX hat doch gerade auch überlegt, seine Starbase vielleicht auch Stargate zu nennen, ne? Vielleicht wäre das als neuer Starttisch auch eine coole Konstruktion. Den alten hat es ja zerrissen. Vielleicht wären Pyramiden die Idee. Okay, ich werde schon ungefähr so albern, wie teilweise die Serie wurde. Aber da haben wir schon mal 2 wichtige Komponenten jetzt genannt. Wir haben auf der einen Seite ein Team aus Menschen, das dem Militär angehört. Natürlich dem US-Militär, ne? Ist ja eine US-Serie, die als Eingang ja sogar einen Videoschnitt hat von einer echten Militärbasis, diesem Cheyenne Mountain Complex. Den gibt es ja wirklich. Nur, dass da drin, so viel man weiß, nicht wirklich ein Stargate behaust ist, aber. Wahrscheinlich ist es der.
Oh, wer weiß.
Wahrscheinlich ist es der am meisten im Fernsehen abgelichtete und gezeigte Eingang zu einer Militärbasis im Berg. Und auf der anderen Seite, neben diesem Militärteam, haben wir halt Aliens. Ganz viele menschliche Aliens. Vielleicht weiß ich gar nicht, weiß das jemand von euch beiden? War das auch eine Budgetentscheidung?
Ich glaube ja. Also. Ich meine mit diesen Symbionten, also mit diesen Parasiten, also die Goa'uld waren ja im Prinzip Parasiten, haben sie, glaube ich, einen guten Weg gefunden, das Low Budget zu machen. Und dann haben sie ja, als sie mehr wollten, die Tok'ra eingeführt, die dann ja auch Menschen waren, halt nur mit den lieben Parasiten. Das hat man schon so ein bisschen gemerkt.
Müssen wir gleich noch kommen. Aber sozusagen die Erklärung war, die meisten anderen Aliens sind auch Menschen, weil sie damals von den bösen, sozusagen ägyptischen Göttern ins ganze Weltall über das Stargate-Netz verteilt wurden.
Habe ich entführt mir so richtig quasi gemerkt? Als Sklaven.
Hm? Ja, verteilen war vielleicht ein bisschen zu nett gesagt. Okay. Was muss man noch wissen über die Stargate-Welt, um so alle wichtigen Komponenten auf dem Schirm zu haben? Ich stelle mir immer noch vor, ich wäre jetzt jemand, der von der Welt wirklich nichts weiß.
Soll ich oder willst du?
Machen.
Okay, also die Grundidee bei Stargate ist, dass es halt dieses Artefakt gibt, was damals also vor ziemlich langer Zeit in Ägypten ausgegraben wurde. Und das ist ein rundes Tor, das im Prinzip in der Mitte durchlässig ist und mehrere Chevrons hat. Und mit diesen Chevrons kann man über so eine Hieroglyphentafel verschiedene Planeten anwählen. Und es gibt, ich glaube, 9 Chevrons, aber ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Und anhand der Kombination kann man dann halt diese verschiedenen Welten anwählen und keiner weiß davon, außer einem genialen Archäologen und Präastronauten, nämlich Daniel Jackson, der das Ganze dann quasi entziffert. Und dieses Tor ist unter Kontrolle der US-Regierung, also des Pentagon, und wird halt geheim gehalten in diesem Giant Mountain-Komplex. Und die Hintergrundmythologie ist, dass es halt diese Goa'uld gibt, also es sind so kleine, schlangenartige Parasiten, die sich bei Menschen in den Nacken quasi reinfressen, da gibt es dann so eine kleine Narbe und die kontrollieren den dann komplett und haben auch übermenschliche Fähigkeiten. Die werden dann stärker, werden nicht mehr krank und immer wenn sie böse gucken wollen, dann leuchten ihre Augen und so. Ziemlich cooler Effekt in den 90ern.
Hm. Ich wollte gerade sagen, einer der trashigsten Effekte überhaupt.
Ja.
aber auch einer der wirksamsten.
Ja.
Das ist.
Also sie sind im Prinzip die ägyptischen Götter, die allerdings aus dem Weltall kamen. Und die Menschen haben dann erst diese ägyptischen Götter quasi erfunden und nicht andersrum. Also die haben es jetzt nicht von uns übernommen, sondern andersrum. Haben Sklaven von der Erde geholt, um sie anzubeten, als Sklaven zu leben, weil die Goa'uld natürlich total böse sind. Und haben die überall im Universum ausgesetzt. Und da das US-Militär am Anfang feststellt, oh, das ist ein Sterntor, weil es aufgeht und Leute entführt werden, beschließen sie dann, dass es die SG-Teams gibt. Also die Stargate-Teams, und die sollen dann immer zu viert oder fünft diese Planeten, die Fremden, erkunden und der Menschheit Technologie und Fortschritt bringen und Kontakt zu Außerirdischen aufnehmen und so. Und darum entspinnt sich dann quasi diese ganze Grundgeschichte.
Auch ein witziger Punkt, ne? Es gibt ja dem Kanon nach ganz viele SG-Teams, aber natürlich spielt nur SG-1 wirklich eine Rolle, ne? Fehlt noch was für die Welt her, sonst würde ich zu den Charakteren switchen wollen, weil wir gerade beim SG-Team sind.
Ja, naja, was ich, also weswegen ich die Serie schon tatsächlich, also vor allem die erste Staffel auch ganz, ganz spannend fand, war, dass die Serie ist im Prinzip immer relativ ähnlich aufgebaut. Es gibt immer irgendeinen Aufhänger, weshalb die durch das Tor auf irgendeinen Planeten reisen. Und vor allem am Anfang ist das natürlich in jeder Folge irgendein anderer. Und insbesondere in Staffel 1 habe ich in Erinnerung, dass das viel so war, dass die auf Planeten angekommen sind und dann dort die entführten Menschen sozusagen von der Erde in sehr verschiedenen Entwicklungsstadien wiedergefunden haben, die es auf der Erde auch irgendwann mal gegeben hat. Und haben sozusagen darüber auch so eine kulturhistorische Note irgendwie da einfließen lassen, die fand ich ganz spannend. Also wie wäre das, wenn jetzt, weiß ich nicht, die Menschen aus Babylon oder die Menschen aus dem Mittelalter oder die Menschen aus der Steinzeit irgendwie so und so noch weitergelebt oder anders gelebt hätten und haben, also das fand ich immer ganz, ganz interessant sozusagen, da nochmal zu schauen, was die da so draus machen und was für die Ideen die da so zusammenspinnen. Das wird dann später ein bisschen komplexer und rückt dann auch davon weg. Aber so zum Einstieg, vor allem in der ersten Staffel, hat das einen ziemlich großen Anteil gehabt. Das fand ich gar nicht ganz interessant beim Gucken. Jetzt, also als ich die jetzt nach vielen Jahren nochmal geschaut habe, das war ja quasi die gefundene Recherche für mein Buch, um mir einzureden, dass wenn ich die Serie gucke, dass das bestimmt sehr hilfreich ist. Genau, da ist mir das nochmal so richtig aufgefallen, wie viel die in der ersten Staffel wirklich so in diesen kulturellen Hochzeiten der Menschen sozusagen in verschiedenen Zeitpunkten wirklich auch nochmal ankamen auf diesem Planeten und dann da nochmal einen anderen Blick drauf geworfen haben. Also ich mochte den Daniel Jackson immer sehr. Da kommen wir, da ist gleich die perfekte Überleitung zu den Charakteren. Und der war natürlich von sowas immer ganz besonders angetan und hat dann immer so fachgesimpelt. Das fand ich sehr lustig.
Es gibt noch zwei wichtige Infos, ist mir gerade eingefallen, die ich vergessen habe. Das eine ist, die Bösen haben quasi eine Armee von Handlangern, also ihre Soldaten, die Jafar, die brüten quasi ihre Kinder aus. Also wenn die Goa'uld-Symbionten noch ganz jung sind, dann werden die in so eine Bauchtasche, ziemlich eklig, werden die eingeführt und da, die verleihen ihnen auch so ein bisschen Kräfte und Gesundheit und so. Und wenn die erwachsen sind, kommen die dann, kriegen die ihren eigenen. Und die Menschen sind die einzigen, die sich entwickeln konnten mit Technologie und so, weil das Stargate halt verloren gegangen ist und die Goa'uld da nicht hinkonnten, um die zu unterdrücken. Und das ist quasi der Grund, warum die ganzen anderen Planeten noch unterentwickelt sind, weil die Goa'uld die nicht groß werden lassen, quasi. Ist wichtig für die Story dann.
Da geht ja bei mir gleich der Logikalarm an. Haben Sie irgendwo erklärt, warum Sie nicht mit den Raumschiffen angekommen sind, wenn das Stargate verschüttet ist?
Das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nur, dass sie die Raumschiffe sofort losschicken, als sie es erfahren.
Ja. Auch ein bisschen witzig. Ja, genau.
Da muss nicht alles logisch sein. Die Serie lebt davon, dass nicht alles logisch ist.
Ja. Humor hatten wir ja schon, ne? Ist übrigens die Episode, an die ich mich von allen am besten erinnern kann, ist die Wormhole Extreme Episode.
Oh ja.
Die genau diese Humorgeschichte auf den Punkt bringt. Ich verabscheue ja diese Tendenz, in allen modernen Filmen immer so Slapstick-Charaktere einzubauen, die, also egal wie ernst der Film, überall kommt so Slapstick rein, kann ich nichts mit anfangen. Wohingegen ich so echte Slapstick-Filme, die einfach auch schon so angekündigt sind, total großartig finde. Aber die Serie hat es irgendwie geschafft, sich so schön selbst auf den Arm zu nehmen. Und das Beste war diese Wormhole Extreme-Folge, wo dann nämlich eine Fernsehserie mit diesem, mit einem Stargate sozusagen abgedreht wird, Wormhole Extreme halt. Und die Charaktere sind natürlich die SG-1-Charaktere in vollkommen überzeichnet. Großartig. Aber Charaktere. Ich schweife ab.
Zum Humor müssen wir nachher noch ein Extra-Thema machen.
Ja, da machen wir gleich noch ein Extra-Thema zu. Thea, du hast ja gerade schon gesagt, Daniel Jackson war einer deiner Lieblingscharaktere, gespielt, glaube ich, von Michael Shanks. Der finde ich ziemlich cool, so den Nerd verkörpert hat. Lange bevor Nerd sein eine Sache war, die so ein bisschen popkulturell anerkannt wurde. Was verbindest du mit Daniel Jackson?
Naja, zum einen den Nerd, aber irgendwie auch einen coolen. Also einen, der sich auch durchsetzen kann und der jetzt irgendwie nicht den ganzen Tag vom Rechner hängt. Also der versinkt natürlich in seinen Büchern, aber irgendwie weiß der auch echt verdammt viel und der kann auch sagen, wenn dem was nicht passt oder wenn der was braucht. Das fand ich immer sehr bemerkenswert. Und was mir an dem Charakter wirklich gut gefallen hat, und dann da spricht so ein bisschen der Psychologe und auch Gutmensch aus mir, das war jemand, der immer die Moral, in all diesen Militäroperationen war, finde ich, derjenige, der die Moral auch immer hochgehalten hat. Also immer, wenn es darum ging, auch Entscheidungen zu treffen, was machen wir jetzt, wem schaden wir jetzt, wenn wir hier aus der Sache nicht rauskommen und so weiter. Der hat sozusagen immer eine Lanze dafür gebrochen, irgendwie menschlich mit der Sache umzugehen, die Kultur zu wahren, irgendwie so. Und das fand ich toll. Und ich fand es toll, dass er mit der Haltung relativ oft viel Gehör bekommen hat. Er musste das zum Teil sehr vehement durchsetzen, aber ich finde, er hat dadurch diesen ganzen Militäroperationen immer trotzdem so einen Hauch Menschlichkeit auch verliehen, sozusagen. Das ist dadurch in der Serie drin geblieben. Das war nicht so ein reines, sinnloses Rumgeballer, sondern wirklich dadurch, also ich finde, der hat diesem Team viel Tiefe vermacht. Tatsächlich.
Ja. Fand ich auch einen ziemlich glaubhaft dargestellten Charakter, der wirkte irgendwie rund, fand ich.
So. Der war halt auch irgendwie so der Zuschauer, finde ich. Also die Figur, in die wir uns quasi reinversetzen konnten, weil die anderen ja alle Militärangehörige waren und alles durch diese Militärbrille gesehen haben. Die Serie wurde auch hart gesponsert von der Air Force. Die haben, ja, die haben super viel Material gestellt und Soldaten, also die ganz, ganz viele Soldaten, die immer durch den Cheyenne Mountain Komplex laufen und so, sind alles Originalsoldaten, die einfach abgestellt wurden für die Serie. Und später auch viele Jetaufnahmen und sowas, das ist alles von der Air Force. Deswegen hängen auch immer in O'Neills Büro und bei General Hammond vorher diese Motivational Poster von der Air Force und sowas. Also die haben das stark gesponsert und ich fand, Daniel Jackson war immer irgendwie so ein bisschen so der war irgendwie so wir, der halt in diese Welt geworfen ist, von der er eigentlich nichts versteht und dann miterlebt, wie die so agieren und hatte dann ja auch für die Reibung gesorgt in dem Team. Also zu sagen, hey Leute, es gibt auch andere Methoden. Ihr müsst nicht überall nur Nägel sehen und dann einen Hammer draufschlagen. Das kann man auch als anders sehen und das war schon ziemlich cool.
Ja. Und er war trotzdem ein Held. Das hattest du ja eben auch schon so angesprochen, Thea. Ne? Der hat sich trotzdem Dinge getraut, obwohl er nicht beim Militär war. Das war irgendwie, ja, fand ich auch richtig, richtig cool. Wen haben wir noch im Team? Angesprochen hatten wir natürlich schon Colonel Jack O'Neill, gespielt von MacGyver Richard Dean Anderson.
Dann noch Amanda Tapping als Sam Carter.
Ja.
Das Love Interest.
Die fand ich ja durchgängig ein bisschen blass in der Serie.
Ja.
Wie seht ihr das?
Fand ich als Frau gar nicht.
Interessant. Okay.
Ging mir als Frau anders tatsächlich. Also ich fand, die war eben kein reines Love Interest, sondern die war jemand, die echt was auf dem Kasten hatte und die man für ihre Kompetenz geschätzt hat und nicht dafür, dass sie irgendwie eine Frau ist oder sowas. Und eigentlich fand ich das ziemlich fortschrittlich für die Serie damals, dass da eine Frau mitspielt, die so verdammt viel weiß und dadurch auch so viel Verantwortung übertragen bekommt.
Ja.
Fand ich, also finde ich auch cool. Ich hatte nur immer so ein bisschen, also vor allem in den ersten Staffeln, das Gefühl, dass sie so ein bisschen die Science-Stichwortgeberin ist. Und vielleicht lag es auch daran, dass wir damals ja schon mit Sarah Connor und Ellen Ripley richtig starke, coole Frauencharaktere hatten, wo ich dachte, sie hätten irgendwie Sam Carter ein bisschen mehr Raum geben können, um mehr zu machen, als immer die Science quasi zu sagen. Und sie war ja immer die wusste, okay, das ist so. Und dann hat sie diesen Star Trek Science Bubble mit reingebracht, den die Serie ja brauchte unbedingt. Und dann haben sie in den späteren Staffeln erst erkannt, dass die ein bisschen mehr Tiefe brauchen. Da wurde es dann ja auch viel besser, finde ich. Also da hat sie dann ja auch eigene Episoden bekommen, wo so ein bisschen ihre Origin Story war und sowas. Und das hat ihr deutlich gut getan.
Ja, die ist am meisten gewachsen Staffel oder über die Staffel. Ne? Weil am Anfang fand ich auch, dass man der nicht genug Raum gelassen hat zwischen einem ganz klar Militärangehörigen mit Jack O'Neill, ne, und einem Science-Nerd, wie es dann ja Daniel Jackson war. Und dazwischen, finde ich, hatte die, also storybedingt, ne, nicht Schauspieler oder grundsätzlich charakterbedingt, ein bisschen zu wenig Raum. Zum Ende hin, finde ich, hat man der Rolle, finde ich, den Raum gegeben, den sie von Anfang an gebraucht hätte. Aber dann hätte man sowohl bei Jack O'Neill als auch Daniel Jackson ein bisschen was abhacken oder kürzen müssen.
Ja, kann natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass das gar nicht so leicht war mit einem O'Neill. Also Richard Dean Anderson ist ja eher so ein Charisma-Bolzen. Dann gab es daneben Teal'c, das war ja einfach der Riesenhühne, also in jeder Szene, wo der war, war das ja irgendwie so der Magnet durch seine schiere Präsenz. Und Daniel Jackson, glaube ich, hatte auch diesen Vorteil, dass der eigentlich das Beste aus dem Kinofilm war damals. Also der Kinofilm hat ja sehr viel Kritik bekommen, als er damals erschienen ist. Aber was immer gelobt wurde, auch in den ganzen Kritiken, war halt James Spader als Daniel Jackson. Vielleicht war das da am Anfang auch ein bisschen schwierig. Also die hatte auf jeden Fall den schwersten Job, finde ich, in der Konstellation.
Ja. Und zugleich die stärkste Entwicklung. Ne? Das finde ich, oder eine.
Das stimmt.
Eine starke, aber die stärkste weiß ich jetzt nicht, aber die hat sich auf jeden Fall stark entwickelt, ja. Die haben auf jeden Fall das Potenzial dann irgendwann erkannt.
Wem würdest du die stärkste Entwicklung zuordnen?
Teal'c. Ich finde, Teal'c hat die, also wenn ich mir den in den letzten zwei, drei Staffeln und auch in Atlantis angucke, der hat schon echt echt weite Reise hinter sich, während ja Daniel Jackson eigentlich immer er selbst geblieben ist. Der ist am Ende härter geworden, was ich irgendwie schade fand. Der ist ja Schauspieler, der hat ja auch richtig irgendwie Muskeln antrainiert und dann wurde der auch immer härter und in ab Staffel 7 wurde er auch richtig zynisch manchmal, wo ich so dachte so, ich bin jetzt gar nicht so sicher, wo diese Entwicklung herkommt. Und die fand ich dann bei Tiag und bei Sam fand ich die deutlich stringenter.
Ja, nachvollziehbarer in der Entwicklung auch.
Ja. Und O'Neill war halt irgendwie so schade, weil ja der Schauspieler auch dann immer mehr körperliche Probleme hat und so mit dem Knie. Das haben sie auch cool eingebaut, immer als Joke. Aber der ist dann ja irgendwann an den Schreibtisch verbannt worden. Und da habe ich mich im Nachhinein gefragt, ob es nicht cooler gewesen wäre für seine Entwicklung, wenn er irgendwie einen coolen Heldentod stirbt oder sowas.
Nee. Das hätte ich furchtbar gefunden. Ja, hätte ich natürlich nicht ertragen.
Aber es wäre ein cooles Denkmal für ihn gewesen.
Kill your darlings. Ja, aber T-Alk.
Das stimmt, aber der hat ja die Serie auch mitproduziert, ne?
Ja.
Über ziemlich weite Strecken und er ja auch viel Mitspracherecht gehabt, sozusagen, beziehungsweise viel mit, also in der Regie gesessen.
Ja, ist ja häufig, wenn man so einen berühmten Lied hat, dass er dann gleich Mitproducer wird, ne?
Ja, T-Alk. Den Charakter müssen wir vielleicht auch noch kurz skizzieren. Ne? Also wir haben Jack O'Neill, den Chef vom Ganzen, beziehungsweise des SG-1-Kommandos zu Anfang. Wir haben mit Dr. Samantha Carter die Wissenschaftsexpertin, Astrophysikerin war sie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Daniel Jackson, der Mann für die Archäologie und der Nicht-Militärangehörige und Tiag als im Grunde genommen ja das außerirdische Mitglied der Gruppe und ein Symbiontenträger. Ja, ein Jafar, wie wir vorhin schon besprochen. Was muss
der
man
Mann
über den
Grobe
wissen, um ne der Mann fürs Grobe, sagst du? Was würdest du sagen, Tia?
Ich finde, das passt ganz gut zusammen. Und irgendwie immer so, manchmal habe ich auch so ploppt mir der fiese Gedanke auf, so die Migrationsquote hat er damit ja auch ein bisschen gestellt. Ne? Also jemand, der so von einem anderen Planeten kommt und ins Team integriert wird und sich dort in die Basis integrieren möchte. Also das war auch so ein gelebtes Beispiel sozusagen für all die Hürden, vor denen man dann so steht und den Vorurteile, mit denen man so konfrontiert ist. Genau. Und es ist einer von den Jafar, also die diese Symbionten, also der hat sozusagen auch so einen Symbionten in seiner Bauchtasche, der da so mit ihm mit unterwegs ist und ihn davor schützt, halt nicht großartig krank zu werden und schnell wieder gesund und
ein
so.
Ein großes Space Kangaroo.
Genau.
Quasi. Ne? Genau, und der Mann fürs Grobe, ne? Er war der absolute Kämpfer und vertraut mit der Technik der Goa'uld, weil er, ich glaube, in der Leibwache von, oh Gott,
Apophis, glaube ich.
Apophis, ja.
Apophis,
ja, genau.
Stimmt.
Ich erinnere mich ja an ihn als T'Alk, die hochgezogene Augenbraue.
Oh ja, und immer Indeed, sagt er.
Sein Signature-Move in meiner Wahrnehmung war dieses aussichtslose Gesicht mit so einem ganz leichten Andeuten eines Grinsens. Das konnte man da so, wenn man wollte, konnte man das, finde ich, sehen. Und dann so die einzeln hochgezogene Augenbraue, mit der er ohne Worte Dinge kommentierte. Oder?
Ja. Das stimmt. Auch ein Mann, der nicht viele Worte nutzt, der nur sagt, was nötig ist, und zwar ziemlich direkt.
Und von Christopher Judge ziemlich cool gespielt.
Der auch, Fun Fact, den Kratos spricht in der God of War Serie von den weltberühmten PlayStation-Spielen. Dadurch ist er fast noch berühmter geworden als mit Stargate, witzigerweise, weil er hatte ja schon immer diese super epische Stimme. So super tief und durchdringend und es war irgendwie okay, wenn der redet, dann hören halt alle zu. Und das war richtig cool, weil er war ja eigentlich der Gorilla in der Gruppe. Also das ist irgendwie so die klassische D&D-Runde.
Auch körperlich, ne?
Auch körperlich, genau. Ja. Wo du den Anführer hast, dann hast du den Schlauen oder Magier, also was dann Amanda Tapping war. Und du hast den eher Schwächeren, der aber so ein bisschen so der Schurke, sage ich mal. Im Sinne, dass der so ein bisschen verschlagen ist. Und dann hast du den Krieger, den Barbaren, das war der Tirek. Das fand ich auch immer ganz witzig, so irgendwie so eine D&D-Runde, so hat sich das immer angefühlt. Aber Tirek hatte schon von Anfang an, man wusste ja, okay, der ist ein Überläufer. Es ist also einer, der gegen alle Widerstände die Lüge seines Gottes durchschaut und dann diesen Riesensprung macht, sein eigenes Volk zu verlassen und den Tauri, also den Menschen, zu folgen, weil sie ihm sagen, hey, hilf uns doch, es gibt ein Leben außerhalb dieser Sklavenhalterei und wir zeigen dir, wie du dich auflehnen kannst und so weiter und so fort. Und der dann selber diesen Schritt macht, was eigentlich, wenn man so sieht, der krasseste Schritt für irgendeinen der Charaktere war in der ganzen Serie. Wenn man überlegt, was die so für Charakterhürden hatten, man denkt immer, okay, ist ja klar, der dient irgendeinem Gott und der Gott ist total fies, dann ist ja logisch, dass der sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Aber die Serie etabliert ja auch immer mehr, dass die quasi seit ihrem ersten Lebensjahr darauf trainiert werden, ihrem Gott zu gehorchen und dass die Götter auch immer wieder zeigen, sie sind übermächtig und du kannst da nicht raus entfliehen und er macht's halt doch. Und hat dann halt diese Flüchtlingsgeschichte, also der Flüchtling, der quasi eingeladen wurde zu den Menschen und dann erst dafür sorgt, dass sie überhaupt am Ende gewinnen können. Weil ohne sein Wissen über die Goa'uld und die Jaffar waren sie halt irgendwie in jeder zweiten Folge im Eimer.
Mhm.
Das war cool. Und der sich dann ja auch gewöhnen musste an ein Leben in Freiheit, weil er das gar nicht kannte. Und da gab es auch so viel witzige Szenen mit ihm. Also wenn ich mich daran erinnere, wie versucht wurde, ihn einzugliedern ins Menschenleben und er dann nach San Francisco, ich glaube San Francisco war es, ziehen wollte. Und es hat einfach überhaupt nicht geklappt, weil er mit unserer Kultur nicht klarkam. Und dann hat die Serie uns gezeigt, wie verrückt unsere Kultur eigentlich ist. Ja, das fand ich immer sehr charmant. Deswegen hat der Charakter mir sehr gut gefallen. Weil er eben halt nur auf den ersten Blick so ein dumpfer Hau drauf ist.
Ja. Wobei da finde ich so über die Zeit, wir hatten ja vorhin über Charakterentwicklung gesprochen, ist das die Charakterentwicklung, die sich aus meiner Sicht am schnellsten auserzählt hatte. Er ist dadurch kein langweiliger Charakter geworden in meiner Wahrnehmung. Da hat sich nur so im Verlauf weniger getan. Vielleicht, weil er von Anfang an einfach schon ein cooler Charakter war. Stell ich mal so als These in den Raum.
Da kam ja noch ganze Story mit seiner Frau und seinem Sohn und so. Das war schon irgendwie cool. Und als dann auch mal anklang, ob er die freien Jaffar anführt und so.
Ja, also gerade die Entwicklung mit seiner Frau und seinem Sohn, die fand ich aber, da muss ich immer gucken, dass ich meinen beruflichen Hintergrund zur Seite stelle. Da finde ich, da gab es jetzt nicht so dolle viel Entwicklung tatsächlich. Nicht so viel, wie ich mir vielleicht zum Beispiel für die Frau oder das Kind gewünscht hätte. Also ich finde, in die Vaterrolle ist der nie so ganz reingekommen, sondern der ist, finde ich, immer der Rebell und der Widerständler geblieben. Ich glaube, das ließ sich auch nicht gut miteinander vereinen, die beiden Rollen. Und ich fand es für ihn privat sozusagen fast eher schade, dass er sich nie für die Vaterrolle wirklich gut entscheiden konnte. Das hat nie gut geklappt. Da gab es ein, zwei Anläufe oder so, glaube ich, in all den Staffeln. Aber das hat ganz wenig Gewicht. Und der ganze Rest, da geht es sozusagen immer nur um den Widerstand gegen diese Goa'uld, also gegen die Bösen. Und später dann auch gegen andere Böse. Das ist auch das, was die Rolle trägt. Das braucht er auch. Aber ich finde, so im persönlichen Bereich gab es nicht ganz so viel Entwicklung, sondern das gebe ich Philipp recht, es gab so ein sehr straightes Entwicklungsziel, was sich so in kleinen Schritten, ne, so dieses Loslösen von den Goa'uld, irgendwie unabhängig werden, diese Symbionten loswerden, den Jaffar irgendwie helfen, die befreien. Da gab es eine riesengroße Entwicklung, aber eine sehr klar angelegte sozusagen. Da gab es jetzt nicht viel andere innere Konflikte, die da auszustehen waren.
Da will ich jetzt die Gegenthese beisteuern. Ich würde nämlich sagen, dass er gerade noch mal einen coolen Sprung gemacht hat am Ende, weil ja sein Grund-Character-Arc war immer die Befreiung der Jaffar. Und darauf hat er hingewirkt und hingewirkt und hingewirkt. Und am Ende, als es dann soweit war und die freien Jaffar sich gebildet haben und hat ja, Braytag war ja noch dabei, da hat er sich dann ja dafür entschieden, beim Team zu bleiben und hat im Prinzip erkannt, dass seine Familie das Team ist und er bei dem Team bleibt. Und würde ich recht geben, war es ein bisschen blöd mit der Frau und dem Kind, weil das war ja im Prinzip seine Familiengeschichte. Und damit wollten sie, glaube ich, so ein bisschen den Wert der Familie für ihn rausstellen, was dann aber irgendwie nicht geklappt hat. Und dann hat er gemerkt, okay, das Team ist meine Familie und ich lege jetzt mein Hauptziel zur Seite, diese freie Jafar-Nation anzuführen. Das wurde ihm ja auch angeboten, das war ja eigentlich sein großes Ziel, und gebe das quasi für das Team auf. Das fand ich schon noch ganz cool. Ich glaube, das war Staffel 8, dann, wenn ich mich richtig entsinne, 7 oder 8. Ja. Ja, irgendwie sowas, also in den späteren auf jeden Fall.
Wobei, wenn ich mir überlege, was hat mich so richtig angesprochen an dem Charakter und an dem, was er vermittelt hat, wobei das noch nicht mal Charakterentwicklung ja im klassischen Sinne ist, sondern wirklich eher Teil der Gesamterzählung. Genau dieser Punkt von, er ist halt im Grunde das Alien in der ganzen Geschichte. Und damit ein wunderbarer Spiegel für uns und unsere verschrobenen, unsinnigen, teilweise widersprüchlichen oder sonst wie verqueren menschlichen Dinge. Und das, finde ich, hat ihn in den ersten Staffeln zu einem unglaublich coolen Charakter gemacht. Aber was das Ganze gelehrt hat, und das finde ich die Lehre hätte ich, glaube ich, auch so vermitteln wollen, wenn wir das Alien nur lange und gut genug kennen, ist es irgendwann kein Alien mehr, unabhängig seiner Herkunft. Und das, also ich glaube, man konnte als Macher dieser Serie gar nicht drumrum, das so zu erzählen. Zugleich hat es ihm dann aber irgendwann genau das, was ihn zu Anfang so spannend gemacht hat, halt genommen, weil er war irgendwann nicht mehr das Alien. Also er war es ja sogar de facto nicht, weil sein Symbiont, glaube ich, irgendwie draufgegangen ist und er hat stattdessen Drogen genommen. Mhm. Aber also ich will das gar nicht als Kritik verstanden haben. Ich glaube, das ist eher dem Erfolg und dem der Dauer der Serie geschuldet. Und spätestens in dem Moment, wo er erkennt, meine wahre Familie ist das Team, weil ich glaube, seine Frau auch gestorben war, wenn ich mich richtig erinnere oder so, da war er halt kein Alien mehr.
Ja.
Deswegen finde ich, aus dieser Sicht fand ich seine Charakterentwicklung ein bisschen begrenzt, ohne das als Kritik zu sehen. Ich glaube, man hätte es nicht besser machen können. Das war schon genau cool so. Das mit der Mutter-Kind-Nummer, da bin ich ganz bei Thea. Das finde ich, dafür ist diese ganze theoretische Sache, die man in so einer Vaterrolle unterbringen könnte, zu komplex. Ich glaube, deswegen hat man es aber auch sein gelassen. Das passte nicht so gut in die
Serie. Wollte ich gerade sagen, hätte gar nicht zu der Serie gepasst. Hm.
Ja. Okay, welchen Charakter brauchen wir noch?
General Hammond auf jeden Fall. Ja. Das war irgendwie so die starke Säule des Teams, würde ich sagen, die immer im Hintergrund agiert hat. Fand ich ein sehr cooler Charakter, weil er sehr geradlinig war, sehr klar. War auch nicht immer Freund des Teams, also der war immer zugewandt, aber der hat auch klare Grenzen gesetzt. Fand ich ziemlich cool. Der war irgendwie wie so ein Papa, wie so ein Superpapa, wo man immer genau weiß, woran man ist, der klare Grenzen setzt, aber trotzdem liebevoll ist und das Ganze managt und man weiß immer, okay, wir haben noch General Hammond, der regelt das schon. Den fand ich ziemlich cool.
Wie fandst du ihn, Thea?
Mit einem Mann mit großem Herz.
Ja.
Ich fand, es war ein Mann mit großem Herz, der trotzdem sehr klar sozusagen militärische Linien vertreten konnte, aber ohne den irgendwie ans Bein zu pissen oder so. Also der hat schon auch immer verstanden, was wichtig ist, finde ich, hat relativ schnell überblickt, was die Situationen sind, konnte das schnell einschätzen und war auch beherzt in seinen Entscheidungen. Und hat sich immer Mühe gegeben, trotzdem so niemanden zurückzulassen. So, also ich finde, dieses Papa-Bild hat was ganz Gutes, so eine stabile, schützende Stütze so im Hintergrund. Sowas war der auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube ja, der war der Liebling der Rekrutierer der US Navy, die die ganze Geschichte gesponsert haben. Ne?
Air Force,
also,
ja.
Oder der Air Force. Das hätte man nicht, also mehr Werbung für wir passen auf unsere Jungs auf und die Chefetage der Air Force ist besetzt mit richtig, richtig guten Männern und Frauen. Da war er irgendwie so der Archetyp für, finde ich. Ne? Wenn ich das so sage, klingt das fast so ein bisschen cheesy, war es aber nicht. Ich fand den auch super sympathisch. Der war einfach, ja, ich fand den auch cool, den musste man auch noch nennen. Später wurden es dann ja viel mehr Charaktere auch noch, die regelmäßig aufgetreten sind. Da muss ich aber gestehen, wird es langsam dünn bei mir, was so die Erinnerung angeht. Hast du noch irgendeinen Charakter, Thea, von dem du sagen würdest, der wäre dir noch wichtig?
Ach, naja, wichtig vielleicht nicht, aber wer, glaube ich, zumindest wirklich in allen Staffeln immer dabei war, war dieser, der, weiß ich nicht mehr, wie der hieß, aber dieser Mann, der dort am Computer saß und ja, die Wahlsequenz für das Tor eingegeben hat. Das war, glaube ich, in allen Staffeln Walter, das gleiche Gesicht.
Walter war sein Name.
Genau. Walter, ja. Und irgendwie finde ich, der gehört dort dazu. Der ist wie so ein Inventar, ja, das man nicht wegdenken kann. Also der hat ja jetzt keine eigene Geschichte oder sowas, aber wenn der dort nicht sitzen würde, wäre ich hochgradig verwirrt.
Ja, er sah auch voll wie so ein Sachbearbeiter aus.
Genau.
Das war mega.
Chevron 1 aktiviert. Genau.
Ja,
ja, genau, ja, das war echt so die gute Sekretärin. genau, und wen ich auch toll fand, war die Ärztin, die in den ersten Staffeln mitgespielt
Dr.
hat, ich glaube Dr. Fraser.
Ja, genau.
Oh, ja, genau. Ja, ja. So eine ganz kleine, aber ganz starke und gewandte Frau.
Ne?
Frau. Ja. So, genau.
Stimmt. Ja, Walter war cool, die SG-1 Lieutenant Uhura. Also was die Funktion angeht, ne? Lieutenant Uhura spricht den Computer nach, Walter hat uns vorgezählt, welches Chevron eingesetzt wurde.
Ein bisschen großer Stretch, aber
oder
okay,
wenn es Probleme in der
ja, oder wenn irgendwelche Störungen im System waren. Walter hat es uns erzählt.
Ja, genau.
Ja.
Er musste auch immer diese,
so ein bisschen wie
diese Sicherheitsshot runterfahren lassen und so. Wenn dann mal wieder der Raum angegriffen wird.
Aber die Iris,
ja,
Iris sie
schließen und so, das
nicht,
stimmt.
Ne? Die kam erst irgendwie.
Genau. Die kam erst später.
Genau, die Iris kam irgendwann und dann kam dieses Sicherheitsshot, was sie vor diesen Fenstern runterfahren konnten, damit sie dann, wenn die Iris nicht schnell genug geschlossen wird, immer diesen coolen Effekt haben können, dass diese Blasterschüsse da so reingehen, ja, und dann noch durchs Tor kommen in letzter Minute und so. Ja. Oh, das war cool. Und die Fraser, die hatte auch eine richtig coole Folge. Ich finde immer, die war so ein bisschen wie General Hammond in der weiblichen Fassung. Die war irgendwie diese auch irgendwie eine Säule des ganzen Teams und Komplexes, weil die auch so geradlinig war und die ihren hippokratischen Eid sehr ernst genommen hat. Das war wirklich cool. Und da gab es diese coole Doppelfolge, wo sie die Medien da haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. So ein kleiner Journalist, der sich irgendwie erstritten hat, dass er eine Sendung machen kann. Also so ein Special über das Stargate-Programm. Und dann haben sie diesen krassen Einsatz, wo super viele Leute sterben. Und das war halt auch irgendwie so eine Meta-Doppel-Episode, habe ich das Gefühl, wo die Air Force so ein bisschen sagt, okay, hier, Krieg ist furchtbar. Und wir machen aber den besten Job, den wir können. Und manchmal ist es halt gut, wenn die Medien nicht alles wissen. Und am Ende veröffentlicht er das dann nicht, weil er so ergriffen ist, wie harte Arbeit die leisten und wie die Leute da sterben. Das war eine richtig coole Folge, wo Stargate mal richtig ernst gewesen ist. Also wo sie es auch wirklich durchgezogen haben, zwei Folgen und auch eine Message hatten, das fand ich richtig cool.
Ja.
Mhm. Ja.
Humor.
Humor.
Wir müssen über Humor sprechen, ich warte schon die ganze Zeit.
Ja, ich meine, Thea hat es ja ganz zu Anfang schon gesagt, ne? Humor war eine der Dinge, die dich da gecatcht hat. Joshua, du hast es auch schon in den Fokus gestellt. Ich hatte Wormhole Extreme angemerkt als die Episode, wo sie noch mal mehr Humor draufgepackt haben, um auch allen, die es bis dahin nicht verstanden hatten, dass Humor bei ihnen eine Riesenrolle spielt, das richtig deutlich zu machen. Was würdet ihr sagen, was hat den Humor von SG-1 so besonders gemacht?
Ich würde sagen, die Metaebene. Also man hat bei so vielen der Humoraspekte gemerkt, dass die mit dir als Zuschauer sprechen und genau wissen, das ist eine Serie und du kennst den Hintergrund. Also ich erinnere mich an diese eine Szene, wo ich glaube, die 5. oder 6. Staffel war das, da gab es Verzögerungen vom Drehbeginn, weil Richard Dean Anderson sich das Knie verdreht hatte beim Skifahren. Und dann gab es diese eine Szene, ich glaube, mit Baal war das später. Da werden sie halt gefangen genommen, vor Baal geführt und alle werden irgendwie nach vorne geschubst und auf die Knie und er wurde gefangen genommen, wird dann halt da vorne gebracht und dann sagt halt ein Jafar, ja, kneel before your God. Und dann bleibt er stehen und sagt, ja, actually I have a knee condition. Und da muss ich halt so lachen, weil ich wusste, okay, die sprechen mich halt gerade direkt an. Und deswegen kam die Staffel ja auch später raus und so. Und das war cool. Und immer wenn du diese, da gab es ja in der Szene auch, in der Folge in so Folterszenen und so, die natürlich nicht super hart waren. Damals war das ja noch nicht so, dass man das allzu explizit gezeigt hat, was ich auch cool finde. Aber das haben sie immer wieder ironisch gebrochen mit halt diesem Meta-Humor, dass er dann halt so einen Spruch raushaut. Oder als sie, also nach der 6. Staffel war ja der ganze Goa'uld-Arc quasi vorbei. Da hatten sie dann die Free Jafar Nation und die Goa'uld waren quasi besiegt. Und dann brauchten sie einen neuen Bösewicht. Und dann erinnere ich mich, wie sie in der 7. oder 8. Staffel, ich weiß nicht, ob 7. oder ich glaube die 7. war es, wo sie dann auf Apophis treffen. Diesen wirklich ultra klischeehaften Bösewicht mit dieser schwarzen Kutte und im schwarzen Gesicht, also wo man kein Gesicht sieht, weil alles schwarz ist. Und das Team kommt
Ich glaube, das war Anubis.
Anubis war das, Anubis, ja. Apophis war am Anfang.
Genau, Apophis ist der am Anfang. Anfang. Genau, ich habe es vorhin
Anubis,
auch schon verwechselt.
Anubis, richtig, ja. Und dann kommen sie durch Stargate zurück und dann fragt der General, ja, was ist passiert? Und er sagt halt, ja, just another over-the-top-Klischee-Bad-Guy. Und das war, da wusste ich auch halt, das würde halt nie jemand aus der Rolle sagen in der Serie, aber ich wusste, das ist halt direkt an uns Zuschauer gerichtet, dass sie genau wissen, okay, wir brauchen jetzt halt einen neuen Klischee-Bösewicht, den wir besiegen und so. Und das fand ich richtig cool. Das war dieser Meta-Humor.
Was am Humor hat dich angesprochen, Thea?
Na, ich habe ja schon gesagt, dass so die Art und Weise, wie der O'Neill so unterwegs ist, der lebt es ja förmlich, überall so ein bisschen sarkastischen hier und dort irgendwie abzulassen und das alles nicht so ernst zu nehmen und sich nicht so in die Angst zu begeben, sondern allem mit so einem, ja, mit so seiner Art sozusagen zu begegnen. Das fand ich sehr catchy und die haben ja schon auch verschiedene Klischees, die man auch aus anderen Serien kennt, aufgegriffen, so wie dieses Zeitschleifending und also
oh,
finde
ja.
Ich übrigens eine der
mega.
Schönsten. Können wir vielleicht können wir der gleich nochmal 5 Minuten Raum geben. Die Serie fand ich ganz großartig, die Folge. Aber solche Sachen, die haben halt ganz viel so eine, manchmal war es ein bisschen überzogen, aber das hat es, glaube ich, auch ausgemacht. Und ich glaube auch tatsächlich, es ist gar nicht viel Blut geflossen, aber man konnte viel lachen.
Ja.
Obwohl es zum Teil ja ernste Situationen waren. Ja, ich glaube, das ist das, was mich so vom Humor her gecatcht hatte. Also es gab keine Folge, in der ich nicht an irgendeiner Stelle lachen konnte.
Ja. Mhm.
Ja. Kann ich bei beiden Punkten mitgehen, sowohl dem, was du gesagt hast, Joshua, als auch dem, was du meinst, Thea, die Charaktere waren mit einem zwinkernden Auge geschrieben in meiner Wahrnehmung. Also O'Neill sowieso, ne, der immer seinen Sarkasmus da eingebracht hat, aber auch ein Daniel Jackson hat ständig irgendwelche Sprüche gemacht oder eine Samantha Carter, die dann irgendwie durchaus auch ironisch so ein bisschen auf ihr Besserwissertum oder Genauwissertum ist, Besserwisserin war sie nicht, sondern eher Genauwisserin. So, alle hatten so ein bisschen einen humorigen Einschlag oder T-Hulk ja. Als der Kämpfer schlechthin, der dann halt mit seiner hochgezogenen Augenbraue zumindest immer so zum Ende hin nochmal so die Spannung irgendwie aufgelöst hat oder so. Ich finde, es ist eine Serie, die es mir ermöglicht hat, was ganz Spannendes zu erleben, teilweise ja auch schreckliche Dinge, ohne dass es schrecklich war. Ja, weil sie immer wieder über Humor so eine gewisse Auflösung gebracht haben, ohne dass es Slapstick wurde.
Ja.
Es gab keinen Jaja Binks.
Also Slapstick haben sie schon so ein bisschen gehabt, aber es war nicht irgendwie komplett ins Lächerliche gezogen.
Ja, das trifft es besser.
Ich erinnere mich an diese Zeitschleifenfolge, die ich übrigens auch verehre, die finde ich, also das ist perfekt. Erinnere ich mich, wo dann auf einmal O'Neill in seiner Golfkleidung vorm Stargate steht und halt Golfbälle durchschießt. Das war auch halt total random, aber halt super witzig.
Ja, also wo klar war, du hattest ja auch nochmal um 5 Minuten Zeitschleife gebeten.
Ja, ja, unbedingt. Ich liebe die Folge, wie er jedes Mal wieder vor seiner Fruit Loop-Schüssel sitzt und in jeder Runde schneller den Löffel da reinfallen lässt, weil er einfach die Schnauze voll hat. Und dann irgendwann der Punkt kommt, an dem man sieht, was Tiaik erlebt. Das fand ich auch so ein großartigen. Also man sieht ganz lange in der Folge sozusagen erstmal immer nur, wie das bei O'Neill wieder neu losgeht. Und er ist jetzt jedes Mal vor so einer Fruit Loop-Schüssel und kann es schon irgendwann nicht mehr sehen und riechen. Und ist, glaube ich, auch ganz am Ende der Folge. Ich weiß gar nicht, was der da zum Frühstück isst, aber es ist irgendwas total Bizarres, was nicht zu Frühstück passt. Und dann kommt irgendwann die Stelle, wo man das erste Mal sieht, was Tiaik passiert am Anfang dieser Zeitschleifen. Dann sieht man, dass der jedes Mal so eine Tür vor die Stirn bekommt, glaube ich. Ja. Die da gerade jemand öffnet oder so.
Ja, und der andere, der die öffnet, entschuldigt sich jedes Mal und irgendwann haut er ihm die dann vor den Kopf und der Typ fällt einfach stumpf um. Ja,
oh, sehr genau, gut. Und er weiß gar nicht, wieso.
Ja. Ja. Großartig.
Und wie lösen Sie die Zeitschleife auf? Ich muss gestehen, ich kann mich nämlich leider nicht erinnern.
Wie sie es auflösen, weiß ich auch nicht mehr.
Ich glaube, die haben auf einem, da ist ein anderer Planet, hängt da mit drin, glaube ich, auf dem irgendein Gerät aktiviert wurde und das finden die dann irgendwann raus und dann müssen die da stundenlang erst noch irgendwelche Texte mit Daniel Jackson übersetzen und zwar in jeder Zeitschleife ein neues Stück, bis sie dann irgendwann dort sitzen und, ich weiß nicht, Bälle jonglieren und irgendwie, ich weiß nicht, mit Papierschnipseln nach ihm werfen oder so. Genau, dann fliegen, also wie sagt man das denn, wenn man durch ein Wurmloch reist? Die wurmlochen sich jedenfalls wieder auf diesen Planeten. Und kriegen das dann hin, praktisch die Maschine zu deaktivieren und damit auch aus der Zeitschleife rauszukommen.
Ja, das war auch so ein richtig billiges Set, weiß ich noch. Das war irgendwie so ein roter Felsvorsprung mit so ein paar Säulen und so einem Altar. Oder ja, das sah genau. So richtig plastikmäßig aus.
Viel mehr war
ja,
da nicht. Ja, ja. Genau. Okay. Da war nur so diese eine große Sockel mit diesen paar Oberflächenwürfeln.
Ja.
Was auch immer der offizielle Name fürs Reisen durch Wurmlöcher ist, also sich Wurmlochen, da bin ich dabei. Großartig, gefällt mir. Ja,
klingt kultig, würde ich sofort machen.
Ja, ja, cool.
Was ist eigentlich mit Stargate Atlantis? Habt ihr das auch geguckt? Ich bin ja ein großer Fan, muss ich mich gleich outen.
Ja. Also ich tatsächlich nur immer in so einzelnen Folgen. Ich habe es noch nicht geschafft, das mal so von Anfang zum Ende zu schauen. Den meisten Input, den ich dazu habe, ist der aus der Originalstaffel kommt. Da gibt es ja so ein paar wenige Folgen, wo die dann
Crossover, ne?
Dort sind. Mhm. Genau. Und ein paar einzelne Atlantis-Folgen kenne ich, aber relativ wenig, was den inhaltlichen Zusammenhang angeht. Ich meine, das Schöne ist, man kann ja so eine Serie, so eine Folge sich auch mal so reinziehen, ohne dass man versteht, wie die Zusammenhänge sind und findet sie trotzdem toll. Aber da bin ich nie dazu gekommen, die am Stück mal irgendwie zu schauen. Das fehlt noch.
Ja. Ich weiß, also ich kann mich an nicht so viel Details in Atlantis erinnern im Vergleich zu SG-1. Und ich weiß, dass bei Atlantis ich zwischendurch so ein bisschen einen Durchhänger hatte, was das Weitergucken anging. Und hatte den Eindruck, okay, sie verändern gerade so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so die Geschmacksrichtung der Serie. Wobei ich das dann später bei Universe noch viel mehr so fand.
Das war sehr krass.
Ja, Universe war komplett anders.
Das habe ich angefangen und nicht zu Ende geguckt. Muss ich gestehen.
Also Atlantis hatte, finde ich, ein fast so starkes Team. Durch den Rodney McKay, also der Wissenschaftler, der war halt so cool. Der war irgendwie, also ziemlich weit auf dem autistischen Spektrum und war auch eigentlich so ein richtig arroganter Sack, den man eigentlich immer hassen musste, weil er so besserwisserisch war und herablassend. Aber er war halt auch so unfassbar lustig. Also der hat ja auch diese Szene, also er konnte irgendwie immer alles und er durfte aber nicht gehetzt werden, weil er halt irgendwie 1000 kleinere Issues hat. Und ich erinnere mich so eine Szene, wo sie auf so einem Wraith-Schiff, also von den bösen Außerirdischen sind. Und es ist gerade, alles wartet auf ihn, weil er muss irgendwie 2 Kabel überbrücken. Wie es halt, das war ja noch die Serie, wo sie ihre Tablets genommen haben und dann mit dem USB-Sticker in jedes Alien-Schiff und dann hat alles funktioniert. Und er musste halt immer den Tag retten und sie sind irgendwie umzingelt von 10 anderen Schiffen, alles wird zerschossen und sie warten darauf, dass er halt dieses eine Kabelproblem löst. Und dann steht er auf, fängt an zu schwanken und sieht aus, als wenn er das Bewusstsein verliert und sie sagen, ja, was ist los, sind wir alle tot? Und er so, nee, ich bin nur zu schnell aufgestanden. Also er hat halt immer so so Sprüche gemacht, weil er auch immer niedrigen Blutdruck hatte oder sowas. Und das war, er hatte halt 1000 Quirks und das war richtig, richtig cool. Und dann hatten wir natürlich noch Rodney, den großen Hünen- und Tialk-Ersatz mit Jason Momoa, der jetzt ein riesen Filmstar geworden ist, was ich ziemlich cool finde. Und
ist das der mit den Rasterzöpfen?
Ja, ja, mit den Dreadlocks, genau.
In Atlantis?
Ja,
ja, genau.
Ja, das war auch ein ziemlich cooler Charakter.
Aber ich mochte die Bösewichte nicht. Die Wraith. Also ich fand die Art, wie sie aussahen, fand ich irgendwie, diese lange weiße Haare-Nummer war nicht meins. Das waren die doch, ne? Mit diesen,
ja,
die so ein bisschen aussahen wie, wie das ausgebleichte Maskottchen von Iron Maiden.
Ich fand die eigentlich cool, weil es war so ein bisschen die, also wenn ich mir überlege, was müssen wir nach Stargate SG-1 machen, damit es immer noch Stargate ist. Also es muss halt immer noch trashig sein. Es muss aber trotzdem irgendwie eine Spezies sein, die andere unterdrückt, weil das ist ja das Grundprinzip von Stargate. Also dass sie gehen und Völker befreien und gucken. Und das waren halt dann, dass man sagt, okay, es sind Vampire, die den Leuten Lebenskraft aussaugen. Und die halt keine Sklaven brauchen, um damit sie angebetet werden, sondern sie brauchen die einfach, um sich zu ernähren, weil das waren ja im Prinzip Space Vampires, wenn man so will. Das fand ich schon eine ganz, also auf jeden Fall eine passende Idee für Stargate.
Kann auch sein, dass mich einfach nur von der visuellen Darstellung nicht überzeugt hat. Ja. Okay, hatte, nach Atlantis. Hm?
Hatte als Serie, muss man auch sagen, viel mehr Raumschlachten. Das ist vielleicht ein großer Unterschied zu SG-1. Also viel bei Stargate Atlantis hat sich tatsächlich im Weltall abgespielt. Ich kann mich an so viele Raumschlachten erinnern.
Die sind auch mit den Sternentoren gar nicht mehr so mobil, ne? Also ich glaube tatsächlich auch, da hat sich was, da gab es auch eine Veränderung. Was ich tatsächlich an Atlantis cool fand, das hat man ja in diesen Crossover-Folgen dann auch schon ganz gut gesehen, ist dieser Komplex, den die da in der Computeranimation gezaubert haben, wie Atlantis sozusagen in deren Idee aussieht. Das fand ich ziemlich cool. Da habe ich immer gedacht, oh cool, da würde ich auch gern mal
hinwurmlochen
wollen, um mir das anzuschauen. Das fand ich schon ziemlich cool.
Und die Idee mit den Jumpern war auch cool, dass sie halt diese von den Atlantern diese kleinen Shuttles haben, die genau durch Stargate passen, die extra dafür gemacht wurden, dass man auch Sterntore, die im Weltall sind, durchfliegen kann. Das war halt auch so ein bisschen der Neuausrichtung, glaube ich, geschuldet, dass sie gesagt haben, wir gehen ein bisschen mehr in Richtung Weltraum.
Sind sie aber in SG-1 dann ja auch, ne? Mit der Daedalus war, glaube ich, das erste Raumschiff der Menschen dann, ne?
Ja, ja, die haben das.
Ich glaube, das erste hat nicht lange
Prometheus durchgehalten. War die erste.
Ja, Prometheus war die erste.
Okay. Ja, ja, genau.
Ja. Ja, genau, aber da hat man ja zum Ende hin auch mehr ins Weltall verlegt. Vielleicht, weil sowohl Budget als auch technische Möglichkeiten mehr geworden sind, ne?
Ja, ich glaube, die haben halt auch viel mehr Budget gekriegt mit den späteren Staffeln. Also da hat man auch gemerkt, dass die von Production Value eins draufgelegt haben und, glaube ich, mehr machen können von dem, was sie wollen. Weil es ging ja immer darum, dass die Menschheit so ein bisschen mächtiger wird und sich zu so einem Gegengewicht der Goa'uld und so aufbaut. Ich glaube, das war halt dem auch so ein bisschen geschuldet. Und weil es halt auch bei Stargate Atlantis ziemlich gut angekommen ist von Anfang an.
Hm. Nach Atlantis kam Universe, hatten wir eben schon angeteasert. Hat das jemand von uns länger geguckt als die ersten Folgen?
Ja.
Also ich habe, glaube ich, die erste Staffel auf jeden Fall geschaut. Vielleicht noch ein paar Folgen von der zweiten, viel mehr tatsächlich nicht mehr. Ich mochte den Hauptdarsteller nicht so. Das war so ein Anti-Held. Der war nicht sehr sympathisch.
Meinst du den Soldat oder den Robert Carlyle?
Längeren... Nee, ich glaube, den mit den längeren Haaren, ja, der sozusagen den Wissenschaftler gemacht hat. Ja. Weil ansonsten, das ist der einzige, an den ich mich sehr deutlich erinnere und dass ich den nicht so besonders mochte.
Ja, also ich habe beide Staffeln geguckt. Ich fand die auch cool, nachdem ich mich darauf eingelassen habe, dass es nicht mehr Stargate ist. Weil, also ich glaube, die kamen ja zur Zeit von Battlestar Galactica und ich glaube, die wollten einfach auf dieser Welle mitschwimmen, von dieser ernsten Military Science Fiction, wo es um so krasse Charakterdramen geht und da war halt gar kein Humor mehr drin, also wirklich null. Und das war halt schade, aber das Production Value war cool, also ich finde, die haben effekttechnisch das gut gemacht, die hatten viel Budget, hat man gemerkt, aber das hat so ein bisschen gekrankt am Casting, glaube ich, weil mit Robert Carlyle hatten sie halt einen richtig großformatigen Schauspieler, der aber eine unsympathische Rolle hatte, wie du schon gesagt hast, Thea. Den fand ich auch unsympathisch und dann fällt es mir immer schwierig, da mitzugehen. Und der Hauptdarsteller, dieser Soldat, der war halt komplett geschmacksneutral. Das war irgendwie so ein G.I. Joe. Der hatte halt irgendwie nicht viel zu bieten und dann wurde die auch abgesetzt nach der zweiten Staffel mit einem fiesen Cliffhanger und das war dann irgendwie eine traurige Geschichte. Also nicht gut gelaufen.
Offensichtlich, ich habe auch überhaupt gar kein Bild zu dem Schauspieler vor Augen.
Ja.
So null. Also wie gesagt, ich kann mich an den einen erinnern, aber an alle anderen so gar nicht.
Ja.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat, ich glaube, von Sci-Fi wurde das produziert, ne?
Ja.
Ich glaube, die haben es oder von Sci-Fi beauftragt und von MGM produziert und die haben es ja wegen der schlechten Einschaltquoten dann quasi vorzeitig beendet. Deswegen gibt es, glaube ich, diesen Cliffhanger, ne?
War halt nicht mehr Stargate. Also war halt nicht mehr das Stargate-Feeling. Und ich glaube, die wenigsten haben wie ich dann gesagt, okay, ich gucke mir das jetzt einfach an wie eine andere Serie. Weil wenn Stargate draufsteht, dann will man ja auch Stargate haben, ne?
Stargate Origins habe ich gelesen, gab es noch. Habe ich nicht gesehen. Kennt es einer von euch beiden?
Stargate Origins?
Ja. Hat zumindest heute meine kurze Recherche bei Wikipedia ergeben.
Ach ja, 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 ja.
Eine Sci-Fi-Webserie vom 15. Februar bis 8. März 2018. 10 Episoden je 10 Minuten länger als Prequel zum Kinofilm von 94.
Na gut, das war ja ungefähr die blödste Idee, die man machen kann. Der Kinofilm, der neben der Serie total verblasst ist, irgendwie kein Fandom hatte und bei Kritiken schlecht ankam und dann eine 10-minütige Webserie. Dazu vielleicht nicht die beste Entscheidung.
Okay, hat aber keiner von euch beiden gesehen.
Nee.
Nee.
Hat in der IMDb 3,9 von 10 geschafft.
Wow. Wer hätte das gedacht?
Deswegen haben wir es wahrscheinlich nicht gesehen.
Ja. Okay. Ganz anderer Punkt. Gab es eigentlich Bücher zur Serie?
Bestimmt.
Okay, das erübt, wenn ihr beide bestimmt sagt, heißt das, keiner von euch beiden hat es gelesen. Ich auch nicht. Nee. Aber die Frage wollte ich nicht sozusagen ungestellt lassen. Und meine Recherche hat auch ergeben, dass es ein Computerspiel gab, mir vollkommen unbekannt, aus dem Jahre 1981 als Arcade-Spiel.
Das sind ja auch vor dem ersten Kinofilm.
Ja. Und es gab dann mal die Idee, das wusste ich, ein MMORPG, also ein Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, basierend auf dem Universum rauszubringen. Das hat aber nie das Licht der Welt erblickt. Ich glaube, schon 2009 hat man das Ganze eingestampft.
War da nicht Ivan sogar an der Produktion beteiligt?
Echt?
Ich glaube, ja.
Das müssen wir Ivan mal fragen.
Ja.
Aber, also, wo hat Ivan denn nicht seine produktiven Finger drin gehabt, wenn es um Science-Fiction und Computerspiele geht? Also gehen wir davon aus, dass er daran beteiligt war. Können wir ihn ja bei Gelegenheit nochmal zu befragen und das dann nachreichen oder wenn Ivan das hier hört, kann er gleich schon im Discord kurz was dazu schreiben, ob er da mit dran beteiligt war. Okay. Wie ist denn der aktuelle Stand des Stargate-Universums? Irgendwie Licht am Horizont, dass es mal wieder was Neues gibt? Habt ihr irgendwas mitbekommen?
Es wird die letzten Jahre immer wieder gesprochen, dass die IP nicht tot ist und man noch was Neues machen will und in Gesprächen ist und so, aber es gibt immer noch nichts Konkretes.
Okay.
Ja, den Stand habe ich auch. Voll schade eigentlich.
Ja, ich denke ich auch. Und gleichzeitig weiß ich nicht, also wenn die eine neue Serie machen würden, würde sich ja wahrscheinlich an den Zeitgeist anpassen. Und ich weiß nicht, ob das Stargate so gut bekommen würde. Also da würde ich mir so ein bisschen Sorgen machen, dass es da ein bisschen zu brutal wird. Dass es zu streamlined ist, weil Stargate Stargate hat ja immer gemacht, was es wollte. Und ich glaube, dass die am besten waren, wo sie sich nicht so dem Mainstream anpassen und eher eigene Ideen setzen. Und ich weiß nicht, ob das heute noch so gut geht. Also, ich hätte so ein bisschen Sorge, dass sie es dann total versemmeln und es nicht mehr das Gleiche ist und die ganzen Nostalgiker wie wir dann quasi verloren sind.
Ja, das könnte sein. Dann muss man einfach die alten Serien mal wieder zur Primetime.
Genau.
So.
Die sind auch immer noch cool.
Wie früher. Jede Woche eine Serie oder zwei.
Wenn ich mich nochmal in meine vorhin eingenommene Rolle als Novize im Stargate-Universum zurückversetze, weiß jemand von euch beiden, ob man irgendwo bei einem der großen Streaming-Anbieter aktuell Stargate gucken kann?
Ich glaube nicht. Ich meine, ich habe vor einem Jahr oder so mal geguckt, da war das nirgendwo zu streamen. Geht aber ganz vielen alten Serien so. Ist echt schwierig da dran zu kommen.
Ja, ich bin in der komfortablen Lage, dass ich die zu Hause quasi auf DVD rumliegen habe und dann nicht angewiesen bin, deswegen suche ich da auch nicht.
Falls wir was finden, packen wir es natürlich in die Shownotes.
Ja, recherchieren wir nochmal. Cool, haben wir irgendwas Wichtiges zum Thema Stargate vergessen?
Boah, ich könnte jetzt voll die Eigenwerbungsbombe platzen lassen, aber...
Ja, das haben wir schon verstanden. Wer was Neues mit Stargate anklingen lesen will, liest dein Buch. Das haben wir auch in den Shownotes schon fest
Ja, na, zumindest, ich glaube, wer genau die Atmosphäre haben möchte aus so Military Science Fiction und einer ausreichenden Portion Humor und irgendwie eine Geschichte um Menschen, die da irgendwie so in ihrer Situation festhängen und sich daraus befreien wollen. Genau, der kommt da, glaube ich, gut auf seine Kosten. Und wer Wurmloch reisen mag, die sind zumindest mit drin.
Und damit ja vielleicht auch ein Hinweis, wie ein Stargate-Thema in die heutige Zeit transportiert werden könnte. Denn ich würde mich auch freuen, wenn das Franchise und die Idee um das Ganze nicht tot wäre. Ja, cool. Dann würde ich, wenn es von eurer Seite aus da jetzt keinen Widerspruch gibt, hier mal die Iris schließen.
Sehr gut. Den hast du ja aufgehoben bis zum Ende.
Ja, war ein bisschen cheesy,
nice.
Das musste jetzt gerade mal sein.
Als alte Gator finden wir das cool.
Oh Gott. Absolut, jetzt hast du uns voll gecatcht.
Nice. Das ist gut, weil dann habe ich ja das Motivationslevel bei dir noch hoch, Thea, denn du bist jetzt das erste Mal bei uns im Podcast und alle Zuhörerinnen und Zuhörer und du ja auch wissen, wer das erste Mal zu uns kommt, darf am Ende noch so ein paar Fragen beantworten. Dürfen wir die auch dir stellen, Thea?
Das dürft ihr. Ich muss ja nicht antworten. Nee. schieß los.
Okay. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich kann anfangen.
Dann starten wir.
Für die erste Kategorie, du hast ja schon ein paar von uns gehört, haben wir die Entweder-Oder-Fragen. Da kannst du einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus antworten. Wir fangen gleich mit der einfachsten Frage an. Star Trek oder Star Wars?
Stargate.
Sehr gut. Er hat den Schummler lassen war gelten. Das muss sein bei der Folge. Das beste Science-Fiction-Buch.
Uff. Oh, da muss ich mal ganz kurz hinten im Regal spicken. Also ich glaube, das Einzige, zu dem mir jetzt tatsächlich guten Namen einfällt, was mir am besten gefallen hat, war Spin.
Spin,
ist nur so halb Science-Fiction, aber ja.
Wenn Elon Musk zum Mars fliegt, fliegst du mit?
Nee, ich glaube, ich bin zu verbunden mit meiner Familie hier unten. Ich hätte zu viel Schiss, dass mir was passiert und ich nicht zurückkomme. Aber ich würde gern mit so einer Virtual Reality Brille mitfliegen.
SpaceX oder NASA?
Gute Frage.
Wir stellen nur gute Fragen.
Oh, die finde ich richtig schwer. Wahrscheinlich SpaceX.
Ripley oder Sarah Connor?
Sarah Connor.
The Expanse oder Battlestar Galactica?
Battlestar Galactica habe ich nie geguckt. Die Expanse habe ich geguckt und weiß noch nicht so genau, was ich davon halten will. Aber da es das Einzige ist, das ich kenne, die Expanse.
X-Wing oder TIE Fighter?
Ich passe. Die kenne ich beide tatsächlich nicht besonders gut.
Okay, Berghütte oder Strandhotel?
Berghütte.
Flugzeug oder Bahn?
Bahn.
Eule oder Lerche?
Absolute Lerche.
Metal oder Pop?
Pop.
Hund oder Katze?
Hund.
Okay. Jetzt kommen wir zu den Sätzen, die es zu vervollständigen gilt. Die Existenz von Aliens halte ich für
ziemlich wahrscheinlich.
Liegende Untertassen, merkwürdige Lichter in der Nacht, UFOs sind für mich
spannende Objekte zum Bücherschreiben.
Aliens besuchen mich zu Hause und ich stelle ihnen diese eine Frage.
Uff, vielleicht hätte ich mich doch vorbereiten sollen auf die Fragen. Ihr habt mich ja vor der Folge gefragt, ob ich weiß, was auf mich zukommt. Ich habe gesagt, ja, aber ich habe mich gedanklich nicht vorbereitet und nun sitze ich in der Kacke.
Nee, das ist schon okay, weil die Aliens, die haben sich nicht angemeldet. Die kommen einfach so in der Nacht und sagen, hey, hier sind wir. Deine Frage?
Ja, aber dann kann ich ja nicht fragen, kriege ich noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Das ist ja meine Frage weg, das ist doof.
Was für eine witzige
Frage. Ich glaube, ich würde sowas fragen wie, darf ich mal gucken, wie es in dir drinnen aussieht?
Okay.
Und dann das Messer rausholen.
Ja, ja, genau. Genau.
Könnte ich mir einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin als Mentor oder Mentorin aussuchen? Tot oder lebendig? Wäre das?
Euen Käufer.
Ein Buch, das meine Arbeit besonders geprägt hat, ist?
Die Höhlenweltsaga.
Würde Hollywood anklopfen und mir anbieten, nur eins meiner Bücher zu verfilmen, dann wäre das?
Oh, die Macht des Avain. Mit Wurmlochreisen.
Yes. Zeitreisen sind doch möglich. Ich reise in das Jahr.
Witzigerweise habe ich letztens mit meinen Kindern darüber gesprochen und mein großer Sohn, also der ist jetzt 10, meinte dann, er würde gerne dahin zurückreisen, wo seine Schwester ein Baby war, damit er sie sich nochmal angucken kann. Das fand ich ja total süß. Voll niedlich. Ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, würde ich reisen so ins Jahr 3000 vor Christus und würde mal gucken, wie es da früher so wirklich war und ob es echt Aliens gab.
Ob die Goa'uld wirklich da waren und auf den Pyramiden gelandet sind.
Genau, oder ob es andere Aliens gab, die die Kulturen beeinflusst haben und so. Ja.
Hatten wir noch nicht als Aussage hier. Cool. Ja. In der Zukunft wird die Menschheit neue Probleme geschaffen und alte gelöst haben. Dieses Problem wird sie gelöst haben.
Nahrungsmangel.
Und dieses
Geschaffen. Vielleicht ist das nur mein Wunsch, aber schön so. Wär's. Und dieses Geschaffen. Eine verbrannte Erde. Passt nicht zu meinem Nahrungsmangel, ne? Aber den kann man im Labor züchten.
Das, in der Zukunft ist ja vieles möglich. Okay. Die Extra-Fragen gibt's, wenn du uns das nächste Mal besuchst, Thea. Das waren unsere ersten Fragen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und dann würde ich an dieser Stelle auch sagen, vielen, vielen herzlichen Dank all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Dir, Thea, vielen Dank für deinen Besuch und den spannenden Austausch über Stargate und die Welten des Stargates. Alle Links zu den verschiedenen Infos und die Links zu Theas Seite und Büchern findet ihr wie immer in den Shownotes. Kommt vorbei im Discord-Server, da können wir noch ein bisschen weiter drüber quatschen, was eure Lieblingscharaktere waren oder sind in dem Ganzen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich sag tschüss in die Runde. Ciao, ciao.
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 Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. www.treecorder.de. Schön, dass du dabei warst, und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.